Ihr Lieben, das Christentum begann mit Ostern. Der christliche Glaube begann mit der Auferstehung Jesu. 3 Tage vorher wurde er gekreuzigt, begraben. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es kein Christentum, obwohl er gestorben ist. Wäre er nicht auferstanden, wäre sein Tod sinnlos, ohne Bedeutung, eine Niederlage. Und darum liegt so viel daran, und der Apostel Paulus war einer derjenigen, der am meisten darüber berichtet hat, wie wichtig die Botschaft von der Auferstehung ist und dass er wirklich auferstanden ist. Deswegen liegt so viel daran, dass diese Botschaft wahr ist und dass diese Botschaft nicht eine Erfindung ist seiner Jünger, die vielleicht aus einem Wunschtraum heraus, weil eben Jesus gestorben war und sie das nicht wahrhaben wollten, dass sie daraus eine Erfindung gemacht haben, dass Jesus auferstanden sei. Aus einem Wunschtraum heraus. Eine Erfindung. Ihr Lieben, die Berichte des Neuen Testamentes, vor allem die Evangelien, wenn sie über die Auferstehung berichten, dann sind sie ganz besonders daran interessiert, das merkt man, wenn man das liest, an der Glaubwürdigkeit dessen, was sie über die Auferstehung Jesu erzählen. Vor allem erzählen sie das auch in dieser Weise, dass sie ständig deutlich machen in den Auferstehungsberichten, dass selbst die Jünger, selbst die Apostel und die größere Schar von Jüngern, die sich um Jesus geschart hatten, es waren ja nicht die 12 Apostel allein, sondern auch ja 70 andere Jünger und auch noch mehr, die sich um ihn geschart hatten, selbst diese hatten es unheimlich schwer zu begreifen, dass Jesus auferstanden ist. Das war nicht ein Wunschtraum, wo sie gesagt haben, naja, endlich ist er auferstanden. Sondern sie hatten es schwer, sie hatten Zweifel, sie glaubten es nicht. Erst als Jesus ihnen dann als Auferstandener selber begegnet ist, persönlich begegnet ist und ihnen sozusagen die Augen geöffnet dafür hat, dass er lebt und auferstanden ist, fingen sie an zu glauben und dann ging die Botschaft durch die ganze Welt. Ihr Lieben, eine dieser Begebenheiten, wie Jesus selber sich seinen Jüngern offenbaren musste, damit sie überhaupt erkennen konnten, dass er lebt, ist diese wunderbare Geschichte von der Begegnung Jesu, des auferstandenen Jesus mit den Emmaus-Jüngern. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen erzählen. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, weil es ein sehr ausführlicher Text, aber wir werden ihn hier sehen. Der Michael wird es aufblenden und während ich erzähle, werden wir auch im Text ein bisschen weitergehen. Also ihr könnt den Originaltext dann immer wieder mitlesen, aber ich lese ihn jetzt nicht vor. Also Lukas 24 ab Vers 13. Lukas 24 ab Vers 13. Und in dieser Geschichte ist eine sehr berührende Geschichte und sie hat ganz wichtige Botschaften an uns. Wir müssen das immer so sehen, dass diese Berichte ja nicht geschrieben wurden, damit man einfach weiß, was damals halt auch geschehen ist, so wie ein Historiker, sondern es ist geschrieben worden mit einer Botschaft. Alle Details, die die Evangelisten berichten, haben eine Botschaft. Sie gehen weit über das hinaus, was hier die einzelnen Leute selbst erlebt haben. Lasst mich das ein wenig deutlich machen. Es wird also hier von 2 Jüngern berichtet, die sich auf dem Weg nach Emmaus befanden. Und das war nicht weit weg von Jerusalem. Offenbar waren sie auf dem Nachhauseweg. sie sind sicher nicht zwei Jünger aus den 12 Aposteln, weil die 12, eigentlich 11 dann wegen dem Judas, der war ja nicht mehr dabei, weil die 11 Apostel waren zur gleichen Zeit in Jerusalem versammelt. Also das war nicht von, es wird ja auch einer dann namentlich erwähnt, Kleopas, das war nicht einer von den 12 Aposteln. Also es waren zwei Jünger aus dem näheren Umfeld von Jesus, die sich da auf dem Heimweg befanden. Sie befanden sich auf dem Heimweg, weil sie Jesus nicht mehr nachfolgen konnten, denn er war tot. Aus. Ende. Dann geht man nach Hause. Kehrt man zurück in sein altes Leben. Sie haben sich geirrt. Und während sie auf dem Wege sind, fangen sie an, miteinander zu sprechen. Sie gehen so nebeneinander und das, wie es hier steht, wie sie da miteinander sprechen, das ist im griechischen Text so zu verstehen, dass sie heftig miteinander diskutierten. Also das war nicht nur so ein Gespräch, nur so ein trauriges, sondern sie haben sich, das war ein richtiger intensiver Austausch, den sie gepflegt hatten. Vielleicht waren sie auch unterschiedlicher Meinung über das eine oder das andere. Das lässt sich nicht mehr feststellen. Aber wichtig ist, dass sie sozusagen hier sich in einer Situation befanden, wo sie einfach nicht mehr weiter wussten, was soll jetzt geschehen. Und da geschieht es, dass plötzlich ein dritter Mann sich zu ihnen gesellt. Offenbar hat er denselben Weg, schlägt dieselbe Richtung ein, hat ihn irgendwie eingeholt, die beiden, und gesellt sich zu ihnen. Und jetzt entwickelt sich sozusagen daraus ein wunderbares Gespräch. Und in diesem Gespräch werden einige Dinge ganz wunderbar deutlich. Also dieser Mann kommt zu ihnen und er merkt, wie die beiden diskutieren, und er fragt sie geradezu, worüber diskutiert ihr? Und die beiden Jünger merken nicht, das ist das Interessante hier, dass es Jesus ist. Der auferstandene Jesus. Warum haben sie Jesus nicht erkannt? Nun, man kann natürlich sagen, okay, als Jesus auferstanden ist, da hatte er einen neuen Körper. Es gab auch die Maria am Grab, die ihn nicht gleich erkannte. Sie dachte, es ist der Gärtner. Also man hat es äußerlich nicht erkannt, weil Jesus mit einem ganz neuen Leib versehen worden ist. Außerdem haben sie auch gar nicht gerechnet damit, dass er kommt. Sie haben auch gar nicht gesagt, könnte das Jesus sein, weil sie darauf gefasst waren. Nein, das war überhaupt nicht in ihren Gedanken. Aber das ist nicht die eigentliche Erklärung. Die eigentliche Erklärung steht in Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Das heißt, dass ihre Augen von Gott geschlossen wurden, die inneren Augen, sodass sie ihn gar nicht erkennen konnten. Das ist interessant. Also das heißt, hier ist ein göttliches Geschehen gewesen, das über sie kam, sodass sie Jesus gar nicht erkennen konnten. Auch wenn sie es hätte wollen und vielleicht auch damit gerechnet haben. Und ihr Lieben, solche Dinge, die hier stehen, sind immer eine unglaublich tiefe Botschaft, die nicht nur für die Situation wichtig war, sondern für alle weiteren Jünger Jesu, also für uns und für alle Zeiten. Nämlich, die Botschaft, die hier dahinter steckt, das ist immer dahinterliegend, was hier in der Bibel steht, heißt, wenn jemand wirklich erkennen will, wer Jesus ist, warum er gekommen ist, warum er gestorben ist und dass er auferstehen musste, wenn jemand das erkennen soll, dann braucht er unbedingt geöffnete Augen. Es kann niemand Jesus erkennen, dem Gott nicht die Augen geöffnet hat. Wir brauchen niemanden anklagen, du verstehst Jesus nicht, weil er borniert ist und immer nur blöd daherredet manchmal und auch Witze macht über vielleicht Jesus und so weiter und alles das, was da über ihn steht, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist und so weiter. Das kann niemand verstehen. Es kann niemand Jesus erkennen. Das ist die wichtige Botschaft, die hier drinnen steckt. Außer, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und darum müssen wir beten. Für uns selber, auch wir, wie wir gläubig geworden sind an Jesus, hat uns auch Gott die Augen geöffnet. Dass wir verstehen konnten, wer dieser Jesus ist. Niemand kann Jesus verstehen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus erkennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft. Und hier erfahren es die Jünger, die ja schon viele, also 3 Jahre mit ihm gegangen sind selber. Sie haben zwar ihn gesehen mit den äußeren Augen, aber sie haben ihn nicht erkannt, wer er wirklich ist. Man kann eine Person sehen, aber nicht verstehen, wer er wirklich ist. Und viele Menschen sehen Jesus heute, sie lesen über ihn, sie hören ihn, aber sie verstehen nicht, wer er ist. Und sie können es auch nicht verstehen, wenn ihnen nicht die Augen geöffnet werden. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir für Menschen in unserer Umgebung beten, dass Gott Menschen die Augen öffnet. Wenn wir ganz allein in unseren Familien sind und nur allein Jesus kennen, dass wir uns beten, Herr, öffne meinen Geschwistern, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Arbeitskollegen die Augen. Sie können dich nicht sehen und erkennen, wer du wirklich bist, wenn du ihnen nicht die Augen öffnest. Es braucht einen übernatürlichen Vorgang, damit das geschieht. Und das zeigt sich hier ganz deutlich sogar, das ist das Besondere an dieser Geschichte, sogar an den Leuten, die 3 Jahre mit ihm gegangen sind und man dachte, sie würden ihn doch kennen, aber sie kannten ihn nicht. Auch ihnen mussten die Augen geöffnet werden. Und wie wenig sie ihn wirklich kannten, zeigt nun das Gespräch. Gehen wir jetzt weiter von Vers 18 weg. Oder 17, 18. Wo es nun heißt, nachdem Jesus sie gefragt hatte, was redet ihr da miteinander? Und da bleiben sie niedergeschlagen stehen und schauen ganz entgeistert diesen Fremden an. Und sie sagen so, bist du der Einzige in ganz Jerusalem unter den Fremden, also die als Gäste gerade zum Passafest gekommen waren, denn das war ja gerade die Zeit des Passafestes. Bist du der Einzige unter den Fremden, der nicht weiß, was da in den letzten Tagen geschehen ist? Und Jesus sagt ganz harmlos, na was ist denn geschehen? Und sie sagen, na das mit Jesus. Sie sagen nicht, weißt du nicht, dass das Passafest war und sie haben über das Passafest erzählt? Nein, nein, nein. Das Tagesthema in Jerusalem war Jesus. Sonst hätten sie so nicht geredet. Weißt du denn nicht, was mit Jesus geschehen ist? Und jetzt, ihr Lieben, diese ganzen Verse danach, das geht bis Vers 24 hinunter, oder 22, ist eine Darstellung, was sie denken. Und das ist eine wunderbare Kurzfassung von dem, was alle Jünger damals gedacht haben. Alle, die ihm nachgefolgt haben. Das ist ein Bild. Sie drücken etwas aus, was die ganze erste Schar, die Jesus nachgefolgt ist, bevor er gestorben ist, empfunden hat, was sie verstanden hat oder nicht verstanden hat. Die ganze Gefühlslage derer, die mit Jesus waren. Und sie sagen, ja, weißt du nicht, was die Sache mit diesem Jesus? Er war ein großartiger Prophet. Er war einer, der vollmächtig war in Taten und in Worten. Seine Werke waren unglaublich und seine Reden waren voller Autorität. Und was ist mit ihm geschehen? Unsere Obersten, unsere Schriftgelehrten, sie haben ihn zum Tode verurteilt. Ja, weißt du denn nicht, was da geschehen ist? Sie haben ihn hingegeben den Römern, damit er getötet würde. Dass er gekreuzigt wird. Und er ist gekreuzigt worden. Und wir, sagen sie zu Jesus, dem Auferstandenen, wir hatten gehofft, dass er derjenige sei, der Israel erlöst. Aber wir haben uns geirrt. Seht ihr die Doppeldeutigkeit von wir? Wir haben gehofft, dass er Israel erlöst. Er hat ja Israel erlöst, aber nicht so, wie sie es gedacht haben. Es ist immer diese Doppeldeutigkeit, die eine Botschaft darstellt. Aber für die Jünger war es eindeutig, das war eine totale Niederlage. Aber nicht genug davon, sagen die Jünger. Das ist ja nicht das Einzige, was uns sozusagen zu schaffen macht. Heute Morgen, da haben uns manche Frauen außer Fassung gebracht, sagen sie. Die waren da am Grab. Also sie werden ungefähr mittags weggegangen sein nach Emmaus, ja? Und in den frühen Morgen sind ja die Frauen zum Grab gegangen. Es war der dritte Tag, der Auferstehungstag. Diese Geschichte spielt an diesem Tag. Da sagen sie, da waren Frauen am Grab. Und wie sie hingekommen sind, haben sie den Leichnam Jesu nicht gefunden. Sondern da waren Engeln. Und die Engeln haben ihnen die Botschaft, haben ihnen eine Botschaft gesagt, dass er lebt. Und dann sind sie zurückgelaufen zu den Jüngern, haben ihnen das berichtet, daraufhin sind einige von den Jüngern auch zum Grab gegangen und sie haben den Leichnam Jesu nicht gefunden, aber ihn selber sahen sie nicht. Ihn selber sahen sie nicht. Die sind immer noch nicht auf den Gedanken gekommen nach dieser Botschaft, dass Jesus auferstanden hätte sein können. Ihr Lieben, das müssen wir bedenken. Und das ist ganz wichtig, das ist ein Bild. Das war genau das, was sozusagen hier unter den Jüngern an Gedanken vorhanden gewesen ist, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Jesus lebt. Das ist sehr eindrücklich, diese innere Stimmung, die so sozusagen hier bei ihnen war. Und jetzt kommt die Wende. Und in dieser Wende, der letzte Teil dieser Geschichte, beschäftigt sich nun damit, wie Jesus sich selber offenbart. Ihr Lieben, das ist immer so, auch heute. Jesus offenbart sich selber. Und wenn er nicht den Vorhang lüftet vor sich, können wir nicht erkennen. Aber er tut es ja gerne. Wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir es wollen, das möchte ich ganz besonders Leuten sagen, die Jesus noch nicht wirklich erkannt haben, er wird sich gerne als der Auferstandene zu erkennen geben, wenn ihr nur wollt. Aber wenn jemand sagt, ich brauche Jesus nicht, was soll das mit ihm, diese komischen Christen da mit Jesus, na, dann wird er sich nicht offenbaren. Sondern da hängt etwas dahinter, dass eine gewisse Sehnsucht auch da ist. Nun, es ist sehr interessant bei dieser Geschichte, ich möchte es ein bisschen auch immer zusammenfassend darstellen, um zu sagen, Jesus benutzt hier zwei Schritte, um sich den Jüngern zu offenbaren. Und beide Schritte sind bis heute von entscheidender Bedeutung. Beide. Das ist sehr wichtig, dass ich das jetzt so formulieren darf, sind zwei Schritte, wo er sich selbst offenbart. Der erste Schritt ist, dass er zuerst ihre Ohren öffnet und dann öffnet er ihre Augen. Das sind zwei Schritte. Er öffnet ihre Ohren, denn er fängt an, ihnen zu erklären. Sie hören jetzt zu. Er fängt ihnen an zu erklären, das, was mit Jesus da geschehen ist, er redet immer in der dritten Person, also von diesem Menschensohn, von diesem Messias, ja, obwohl er selber gemeint ist, dass das, was da geschehen ist mit diesem Jesus, das musste geschehen und es ist schon in der Bibel der damaligen Zeit, das war das Alte Testament, war es schon ganz klar und deutlich aufgeschrieben und durch die Propheten angekündigt, was mit diesem Jesus sein musste, aber sie waren blind dafür. Man kann die Bibel lesen und man ist blind. Wiederum. Also dieses, was Jesus hier sagt, ist, es musste geschehen. Und er benutzte dazu, und das ist typisch für Jesus, er benutzte dazu die Schrift. Für Jesus war die Bibel entscheidend wichtig. Für Jesus war die Bibel so wichtig, dass er gesagt hat, ohne Schrift werde ich mich nicht erkennen. Und das gilt bis heute. Wir können Jesus nicht erkennen außerhalb der Schrift. Wir brauchen die Bibel natürlich heute, Alten und Neuen Testamentes, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Ohne diese Offenbarung durch die Schrift ist es nicht möglich. Und so erklärte er ihnen durch die ganze Bibel hindurch, und es werden hier drei Teile der Bibel erwähnt, das sind genau die drei Teile, in die die hebräische Bibel, also das Alte Testament, eingeteilt ist. Das ist Mose, die Tora, das sind die Propheten und das sind die sogenannten Schriften. Das sind alle anderen Bücher, die es im Alten Testament gibt. Und Jesus erklärte ihnen von Anfang an, was über ihn geschrieben steht. Das muss unglaublich gewesen sein. Der geht da mit ihnen, oder vielleicht stehen sie gerade, weil sie sind ja stehen geblieben, und jetzt haben sie das beste Bibelstudium, das es je auf der Erde gegeben hat. Mitten am Weg. Das tollste Bibelstudium. Und später heißt es dann, dass etwas angefangen hat, in ihnen zu brennen. Sie haben dann nachher, wie sie ihn erkannt haben, haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er anfing, uns die Schrift zu öffnen. Ihr Lieben, wir brauchen dringend den Heiligen Geist, um die Schrift zu verstehen, dass er wirklich für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er unser Herr sein will. Durch die ganze Bibel hindurch hat er das getan. Und jetzt kommt und Jesus hat das, also das wird nicht berichtet, wie er jetzt da die einzelnen Sätze formuliert hat, es wird nur erzählt, er hat das getan, aber er hat das eingekleidet und zusammengefasst in einen ganz wichtigen Satz, wo es heißt, in Vers, allen Propheten erklärte er in allen Schriften, was ihn betraf, einen Vers davor noch, 26, ja, diesen Satz ist die Zusammenfassung. Aber achtet darauf, was da steht. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das ist eine ganz tiefe Botschaft, die das ganze Neue Testament entfaltet nachher. Was damit gesagt ist, der Weg in die Herrlichkeit geht immer durch den Tod. Der Weg, den Jesus gegangen ist, in die Herrlichkeit hinein, war zunächst ein Weg in den Tod. Paulus hat das unmissverständlich in Philipper 2, diesem herrlichen Christushymnus, geschrieben. Er hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden und hat sein Leben gegeben in den Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht und hat ihn einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nur durch den Tod ging es in die Herrlichkeit. Nur durch den Tod konnte Jesus das größte Heilsereignis vollbringen, das für uns wichtig ist. Es ging durch den Tod hindurch. Und das haben sie nicht verstanden. Das musste ihnen erklärt werden. Jetzt gehen ihnen die Augen auf, warum Jesus am Kreuz gegangen ist. Sie haben gedacht, das ist die größte Niederlage. Jetzt ist es aus. Und Jesus sagt, nein, 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 das war ein Plan, denn es musste durch den Tod in die Herrlichkeit. Und das ist gleichzeitig eine Botschaft und an die Jünger Jesu. Wer Jesus nachfolgen will, muss auch durch den Tod in die Herrlichkeit. Das ist so wichtig, gleich hier mit zu bedenken. Wir können nicht dieses neue Leben mit Jesus in der Herrlichkeit, in alle Ewigkeit empfangen, wenn unser Leben nicht zuerst durch den Tod geht. Paulus sagt, wir sind mit Jesus gekreuzigt und wir sind mit Jesus auferstanden. Und was damit gemeint ist, wenn jemand Jesus nachfolgen will und dieses neue, herrliche Leben erringen, weil das in alle Ewigkeit dauert, dann muss er sein Leben hingeben. Das heißt, die Art seines Lebens, sich selber zu verwirklichen. Sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, das muss sterben. Und dann können wir neues Leben von Jesus empfangen. Und das ist ein Leben nicht mehr für uns selber, sondern für ihn. Da muss unser altes Leben sterben. Da steckt alles hier drinnen. Da ist Jesus davor, er ist der Erste, der uns vorausgegangen ist in dieser Hinsicht. Und alle Jünger Jesu, wenn sie wirklich dieses neue Leben, dieses Heil, was Jesus errungen hat, empfangen wollen, müssen sie auch sterben, geistlich, damit sie neues Leben bekommen können. Wer also Jesus nachfolgen will und ihn aufnehmen will als den Herrn, als den Erlöser, der muss sterben. Seine ganze Sündhaftigkeit, sein alter Mensch und so weiter, seine eigene Predigt. Und das steht hier schon in diesem wunderbaren Satz hier drinnen. Er musste leiden und sterben und so ging er in die Ewigkeit ein. Und dann gehen wir jetzt auf die nächsten Verse, die hier stehen. Und er hat ihnen dann sozusagen von Mose an und so weiter erklärt, alle diese Dinge, die ich jetzt versucht in Kurzform zu sagen. Also, der erste Schritt war, Jesus beruft sich auf die Bibel. Und er sagt, wenn ihr mich verstehen wollt, könnt ihr es nur durch die Bibel. Und das hat nie aufgehört. Ich sage das ganz vereinfacht jetzt so, ja. Hat nie aufgehört. Das ist der erste Schritt. Warum? Wisst ihr, die Bibel macht Jesus eindeutig, wer er ist. Darum geht's. Ihr Lieben, wenn Millionen, Milliarden Menschen wissen etwas von Jesus, aber es geht nicht darum, sich irgendein eigenes Bild von Jesus zu machen. Man kann mit Jesus machen, was man will, alles Mögliche. Jesus muss definiert werden, wer er ist. Und die einzige Autorität, die ihn definiert, wer er wirklich ist, ist die Bibel. Und darum können wir nicht mit Jesus machen, was wir wollen. Wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir ihn durch die Schrift verstehen. Das ist der Weg, den Gott vorgegeben hat. Und das ist der Weg, den Jesus selber gesetzt hat. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Der letzte Schritt in dieser Begebenheit ist, dass nun Jesus, nachdem er ihnen die Schrift geöffnet hat, in ihr Herz hinein, jetzt fängt etwas schon an zu brennen, aber sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Und jetzt kommt der letzte Akt, wo er ihnen die Augen öffnet, so wie wenn ein Vorhang vor ihnen weggeht und sie sehen in dem Fremden Jesus. Das muss unfassbar gewesen sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen ist damals. Aber das ist wieder die Botschaft. Das ist ja nicht nur ein geschichtlicher Bericht über etwas, sondern da steckt ja wieder diese Botschaft. Wie ist das geschehen? Sie kommen da, sie sind da vielleicht 3-4 Stunden gewandert, bis nach Emmaus, das sind 11 Kilometer oder so von Jerusalem entfernt und mit Unterbrechungen, das sind ja auch stehen geblieben. Und dann ist es schon dunkel geworden und so etwa um 5 Uhr wird es ja schon dunkel oder 6 herum. Und Jesus und die beiden Jünger sind angekommen nach Emmaus und Jesus wollte weitergehen. Und sie haben gesagt, nein, bitte bleib bei uns. Sie waren natürlich zutiefst betroffen von dem, was dieser Fremde ihnen erklärt hat. Sie haben immer noch nicht gewusst, dass es Jesus ist, ja. Und sagen, bitte bleib doch bei uns. Es ist Abend. Übernachte mit uns. Iss mit uns und so weiter. Und Jesus, und sie nötigten ihn. Das heißt, sie haben wirklich was daran gesetzt. Das war nicht so ein, wenn's wüst, bleib da, sondern es war ein Nötigen. Da brannte ja schon was in ihnen, ja. Und so kam Jesus in ihr Haus. Und dann bereitet sich das Abendessen vor und dann kommt der Höhepunkt dieses ganzen Berichtes. Und dann tat Jesus etwas Ungewöhnliches. Denn normalerweise, wenn man mit der Mahlzeit beginnt, beginnt man immer mit einem sogenannten Segensspruch über Brot und über Wein, der Kiddusch. Das war bei jeder Mahlzeit. Aber wer machte das? Immer der Hausherr. Nie ein Fremder. Hier ist es umgekehrt. Ist auffällig. Und das heißt dann, Jesus hat die Initiative ergriffen, der Fremde, und er stand auf und er nahm das Brot und er brach es und er dankte und er teilte es ihnen aus. Genau dieselbe Formulierung, die die Evangelisten berichtet haben, darüber, wie Jesus beim seinem letzten Mahl vor seiner Kreuzigung, das ja ein Passamahl war, hat er dieselben, ist es mit denselben Worten berichtet worden. Und wie Jesus das tut, gehen ihnen die Augen auf. Die Frage ist, warum gingen ihnen jetzt die Augen auf? Ihr Lieben, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ist die, dass sie nicht deswegen Jesus erkannten, weil er etwas getan hat, was er 4 Tage vorher auch getan hatte, als er dieses letzte Mahlzeit nahm. Davon wussten die Jünger zwar ganz sicher, aber sie waren wahrscheinlich nicht dabei. Da waren nur die 12. Vielleicht waren ein paar andere auch noch, aber von den 12 jetzt berichtet, die beiden waren ja nicht, aber sie wussten von dieser Mahlzeit ganz, ganz sicher. Aber sie waren selber nicht dabei. Ihr Lieben, das, was hier wichtig ist, es wird ja auch hier berichtet, ihre Augen aber wurden aufgetan. So wie ihre Augen gehalten wurden, das war ein göttlicher Akt. So war es auch jetzt, dass Gott eingegriffen hat. Nicht, sie haben sich an irgendwas erinnert und haben gesagt, okay, das hat doch Jesus auch einmal getan. Vielleicht ist es das Jesus. Das ist sicher nicht der Fall gewesen. Sondern ihre Augen gingen auf durch einen übernatürlichen Akt. Und sie erkannten, dass dieser Fremde der auferstandene Jesus ist. Nun, dass dieses Erkennen ausgerechnet dann passierte, als Jesus das Brot nahm und brach, das war nicht zufällig. Also wenn ich es jetzt mit meinen Worten sagen würde, das hat Gott ganz genau so arrangiert, dass es genau bei diesem Augenblick die Augen ihnen aufgetan hat. Warum? Weil da ist die Botschaft wieder, wir müssen immer dahinter schauen. Die Botschaft ist, dass damit Gott sagen möchte, diese Auferstehung, die Erkenntnis der Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, hat einen unlösbaren Zusammenhang mit dem Tod Jesu als das Passalamm. Deswegen die Parallele mit diesem Brotbrechen. Da hat er gesagt, das ist mein Leib, den ich hingebe für euch. Das ist mein Blut, das ich vergieße für euch. Da hat er hingewiesen auf seinen Tod am Kreuz als Sühne für die Sünde der Menschheit. Und dass es genau bei diesen Worten ihnen Gott die Augen geöffnet hat, ist eine Botschaft von Gott. Schaut einmal, die Auferstehung und das Passafest und der Tod Jesu ist unlösbar miteinander verbunden. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Und damit sagt Jesus, wenn ihr verstehen wollt, die Auferstehung, dann braucht ihr geöffnete Augen auch für den Tod Jesu. Ich kann es vielleicht so noch besser erklären. Gott hat Jesus nicht auferweckt, damit er noch ein paar Jahre weiterlebt und dann irgendwann sowieso stirbt. Dann wäre es eine Totenauferweckung, so wie den Jairus und Lazarus und sonstige Auferweckungen. Ja? Aber das ist ja eine ganz andere Sache. Und das musste auch erklärt werden. Ihr Lieben, diese Auferweckung Jesu ist eine Botschaft, die eine Antwort enthält auf die Frage nach dem Tod Jesu. Die Auferstehung ist die Antwort auf das Passalamm. Die Auferstehung ist eine Antwort darauf, dass Jesus wahrhaftig am Kreuz für unsere Sünde, wegen unserem Tod und wegen dem Feind gestorben ist und ihn sozusagen davon befreit hat. Also das heißt, der Tod ist in diesem Sinne von Jesus ein Sieg gewesen über Tod, über Sünde und über den Teufel. Und die Auferstehung, das ist wie der Stempel darauf. Das ist wie die Bestätigung. Das ist wie der Beweis. Jesus lebt. Deswegen hat er am Kreuz den Tod besiegt. Als Jesus starb, da hat nicht die Sünde ihn besiegt. So schaut es aus. Weil er war mucksmausetot.
Aber nein, Gott hat ihn auferweckt. Halleluja! Das zeigt, dass nicht die Sünde ihn besiegt hat, sondern er hat die Sünde besiegt. Darum gehört das zusammen. Deswegen hat Jesus diese Offenbarung den Jüngern hier gegeben, während er das Brot brach. Also der Zusammenhang mit dem Passa. Es war ein Sieg, den Jesus errungen hat. Und Halleluja, der Beweis dafür ist, dass er auferstanden ist. Und das bedeutet noch mehr. Wo Jesus damit sagen möchte, und das hat das auch das Neue Testament dann weitergeführt, dass alle, die nun Anteil bekommen wollen an diesem Sieg, brauchen nicht einen toten Jesus, sie brauchen einen auferstandenen Jesus. Und wenn diesen auferstandenen Jesus sie in ihr Herz einladen, ihr Lieben, das ist entscheidend. Wenn jemand Jesus einladet als auferstandenen, als wirklich auferstandenen Herrn in sein Leben, dann bringt der Auferstandene alles mit, was er am Tod erreicht hat. Versteht ihr? Der Auferstandene bringt das mit. Sonst wäre Jesus nur ein Leichnam und wir erinnern uns an irgendeine Vergangenheit der Vergangenheit. Ein Ereignis der Vergangenheit. Es braucht die Auferstehung, sonst wäre sein Tod nicht sinnvoll, sonst wäre sein Tod nicht der Sieg. Aber weil er auferstanden ist und wenn er in unser Leben kommt, dann bringt er diesen Sieg mit, den er da errungen hat. Er hat besiegt die Sünde, er hat besiegt den Tod und auch den Teufel und so weiter. Und es heißt dann, nachdem sie ihn erkannt haben, das war sozusagen der zweite Schritt. Zuerst hat er ihnen die Schrift geöffnet, dann hat er ihnen die Augen geöffnet, dass sie ihn sehen konnten, wer er wirklich ist, wer er selber ist und wie sehr sie ihn brauchen. Und im nächsten Moment war er weg. Jesus hatte einen Leib, der nicht mehr an Zeit und Raum gebunden war, das hat er an mehreren Stellen dann auch getan. Aber das, was die Jünger erlebt haben, waren zwei Dinge. Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete? Die Schrift hatte eine Erklärung gegeben für das, was Jesus ist und war. Und die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen, die Erfahrung, dass Jesus auferstanden ist, das war der zweite Schritt, dass sie erkannten, wer Jesus ist. Es braucht die Erkenntnis durch die Schrift und es braucht die direkte Erfahrung und Begegnung mit dem Auferstandenen. Beides gehört zusammen. Das eine oder das andere ist zu wenig. Man kann die Schrift lesen und man ist blind. Man erkennt ihn nicht. Es braucht die direkte Begegnung, wo man auch die Augen geöffnet werden. Ja, er lebt für mich. Ich kann ihn erleben. Ich kann ihn erfahren. Das gehört dazu. Wenn das nicht kommt, ist alles nur toter Buchstabe. Es muss der Heilige Geist uns auch die Augen öffnen, dass er wirklich lebt und dass wir ihm begegnen können. Denn nur so werden die toten Buchstaben, die in der Bibel stehen, sind ja auch nur Buchstaben, werden sie lebendig, werden sie mit Leben erfüllt und es bekommt alles Leben. Ihr Lieben, es ist beides wichtig. Ich denke manchmal und oft daran, wie zum Beispiel, es wird berichtet, dass heute Tausende, zum Beispiel jetzt als bei Moslems, Jesus begegnen. Sie haben eine Vision. Sie haben einen Traum. Und in diesem Traum und der Vision begegnen sie Jesus und er gibt sich ihnen auch als Jesus zu erkennen. Und sie fangen an zu glauben. Aber sie verstehen noch nicht, wer er ist. Und daran brauchen auch die zuerst ihm begegnet sind, die Schrift. Alle diese Leute bekommen dann die Bibel oder werden eingeführt und dann fangen sie an zu verstehen, wer er wirklich ist. Wir müssen die Schrift haben und die Begegnung haben. Und nicht jeder begegnet Jesus so als Lebendigen, dass er einen Traum hat oder eine Vision hat. Das ist in ganz verschiedener Art und Weise. Es sind alles Arten, wo Jesus sich selber in unserem Leben bemerkbar macht, dass er lebt. Sag ich es einmal ganz einfach so. Durch Ereignisse, die stattfinden in unserem Leben, die uns immer mehr hinweisen, oh,
dahinter könnte dieser Lebendige stehen. Und am meisten, ihr Lieben, das ist das Wichtigste, ist, er macht sich in unserem Leben als Lebendige bemerkbar, wenn wir ihn in unser Leben hereinlassen. Ihr Lieben, ohne diesen Akt bleibt alles nur vorläufig mit Jesus. Es braucht diesen Akt, dass jemand sagt, Herr Jesus, auch wenn ich nicht genau weiß, ob du lebst, aber ich lasse dich in mein Leben herein. Und in dem Moment, wo man sein Leben unter die Führung und Herrschaft dieses lebendigen Jesus gibt, fängt er an, sich bemerkbar zu machen. Er fängt an, sich bemerkbar zu machen, dass wir ihn erleben. Wir erleben ihn wie als jemand, der uns von einer schweren Last befreit. Das ist spürbar, das ist erkennbar, das ist erfahrbar von der Last der Sünde. Wir erleben ihn dadurch, dass er anfängt, unser Leben zu führen. Wir erleben ihn dadurch, dass er anfängt, unser Leben zu beschützen in vielen Situationen. Wir erleben ihn dadurch, dass er, wenn er auf unserem Thron unseres Lebens sitzt, dass er uns anfängt zu verändern. Er fängt wirklich an, uns zu verändern. Er fängt an, uns neue Perspektiven zu geben. Wir haben plötzlich eine andere Sichtweise, oder nicht plötzlich, sondern mit der Zeit, eine andere Sichtweise. Wir kriegen neue Prioritäten und die anderen staunen, was ist denn mit dem los? Für den ist das ja gar nicht mehr wichtig, was früher wichtig war. Jetzt ist was anderes wichtig. Ja, warum? Da hat ein Lebendiger eingegriffen. Menschen erleben, dass sie Sinn bekommen plötzlich in ihrem Leben, dass sie eine Berufung empfangen, wo sie sagen, jetzt weiß ich, wozu ich lebe. Und so weiter und so weiter. Jesus macht sich immer bemerkbar als ein Lebendiger, wenn wir ihn einlassen. Er lebt. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen unser Leben ganz neu ausrichten auf dich. Und wir wollen dich auch wirklich in unserem Herzen, in unserem Leben als dem Lebendigen, als dem auferstandenen Herrn Raum geben. Darum bitten wir dich, dass du uns, auch wenn wir dich schon lange kennen, immer tiefere Offenbarung gibst durch dein Wort. Ja, dass dieses dein wunderbares Wort niemals langweilig wird für uns, sondern eine Quelle steter Offenbarung. Und Herr, wir möchten dir noch viel mehr direkt begegnen. Wir strecken uns aus nach neuen Begegnungen. Wir möchten dich sehen und erkennen, wie du wirklich bist. Und wir überlassen dir unser Leben, dass du mit unserem Leben das machst, was du machen möchtest. Und dadurch erleben wir Heil. Und dadurch empfangen wir ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dir über den Tod hinaus, weil du bist der Sieger auch des Todes. Jesus, du bist so wunderbar. Und wir preisen dich, dass wir dich heute genauso erleben dürfen, so wie damals die zwei Jünger und viele andere. Du bist so wunderbar. Und dich als den Gekreuzigten und Auferstandenen erheben wir in unserer Mitte. Amen.